Wer braucht schon einen Sponsor, wenn er Struktur hat und Qualität? Unser Gesprächspartner heute aus der Euroleague und der NBA bei Abteilung Basketball. Guten Tag, liebe Abdis. Guten Tag, Sandy.
Oh.
Guten Tag.
Na, das freut mich ja besonders.
Was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche?
Oh ja.
Wir haben einiges, ich nehme mal den Plural, wir haben einiges an Kritik einstecken müssen für den Podcast letzte Woche und man lernt ja daraus. Also, zu viel
dumm geschwätzt.
Ich möchte dich an dieser Stelle öffentlich kritisieren.
Willst du das wagen, du?
Arsch! Weil, ich meine, ich habe halt sehr viel dummes Zeug geredet.
Und ich habe dich nicht gestoppt.
Du hast mich nicht gestoppt.
Aha, das gelebter Whataboutism, sagt man da 2019.
Gelebter Whataboutism?
Na klar.
Okay.
Ja, so. Also die Schuld nicht bei sich selbst suchen, sondern mal so, aber der hat aber auch, der.
Nee,
was ist denn mit dem? Weil der hat auch das.
Eigentlich wollte ich ja nur die Kritik jetzt offen
Es war schon was dran.
Aussprechen, weil das.
Ich nehme mich auch nicht raus.
Weil das ein Thema unserer heutigen Sendung sein soll. Wir haben nämlich ab sofort Themen.
Ja, boah, jetzt bin ich aber wirklich. Jetzt habe ich fast Gänsehaut.
Ja, wir haben ja ein Thema. Dann haben wir mehr Struktur und reden nicht so viel dummes Zeug, also ich vor allen Dingen. Und wir brauchen noch keinen Sponsor. Wir kommen auch super ohne klar. Wir sind Magenta. Wir brauchen kein Geld. Was soll das alles?
Das ist ja sowieso alles unser Hobby.
Genau. Mhm. Ehrenamt wird groß geschrieben.
Genau.
Sollte groß geschrieben werden.
Für letzte Woche sagen wir einfach nur.
Sorry!
Also, das Thema, also vielleicht ist es jetzt ein Thema, mal schauen. Öffentliche Kritik üben. Das werden wir gleich mit unserem ersten Gesprächspartner ansprechen. Öffentliche Kritik üben, denn das ist so gar nicht das Ding des ersten Gesprächspartners. Aber es war an diesem Wochenende in der Easy Credit BBL ein Thema nach dem Spiel des FC Bayern München gegen die BG Göttingen.
Okay, wir beginnen damit. Es ist sehr viel passiert letzte Woche und das war natürlich fast der... Ja. Der Gipfel nach sehr vielen unerwarteten Ergebnissen wäre es fast zum maximal unerwarteten Ergebnis gekommen.
Genau, also ich lege jetzt diesen roten Faden hier in diese Sendung hinein.
Mhm. Körni hat gerade eine Geste von links nach rechts gemacht, muss ich dazu sagen. Also es ist wirklich, selbst die Geste gestrukturiert
heute. Heute ist alles Struktur.
Aha, okay.
Genau, und Johann Reuerkas, der Coach der BG Göttingen, hat nach dem Spiel in München, natürlich noch unter dem Einfluss, wie er selber gesagt hat, der wahrscheinlich schlimmsten Niederlage seiner Karriere, öffentlich Kritik an einem seiner Spieler geübt, nämlich Darius Carter, indem er gesagt hat, der Typ kam mit einem Körperfettanteil von 28%
aus der Saison. Ja, das ist unprofessionell, er kommt nur langsam wieder in Form, er trainiert zwar stark, macht in den Spielen aber zu viele Fehler, das ist nicht mehr erstligatauglich. Auch erneut Zitatservice vom Kollegen Robert Häusel von der BIG, nach dem Spiel auf der PK, die es ja nicht nachzuschauen gab, umso wertvoller ist das, dass man diese Zitate dann mitbekommt, weil das muss ich übrigens auch an der Stelle sagen. Reuerkas haut da Sachen raus auf der PK und auf der EasyCredit BBL-Seite, da kannst du ja immer Postgame-Notes, die kennst du ja auch, was haben die Trainer zum Spiel gesagt und da steht davon kein Wort. Also das ist schon
seltsam,
sagen wir mal so.
Genau, also...
Es ging ja auch noch weiter, also das war ja eine, hat er dann das Thema Alex Ruoff noch eröffnet und gesagt, dass der schon seit 2 Wochen in Göttingen ist, sie aber noch nicht genügend Geld haben, ihn zu verpflichten und er wird nicht mit 3 Centern spielen, wir brauchen einen Guard, Alex Ruoff oder nichts. Wir sind schon ziemlich weit, aber es fehlen uns immer noch 10.000 Euro. Alex Ruoff wird sich wohl kommende Woche entscheiden, aber wir wären sehr dumm, wenn wir uns diese Chance entgehen ließen. Also, und dann noch, unsere Konkurrenten wie die Hamburg Towers verpflichten Spieler mit NBA-Erfahrung. Wir brauchen unbedingt Verstärkung, sonst können wir gleich die Lizenz für die Pro A buchen.
Ja, das Thema in Göttingen war ja im letzten Jahr das gleiche in Grün. Also
genau.
Sie hatten ja damals durch die Tatsache, dass sie ein Pokalspiel extra hatten, weil sie in der ersten Runde gewonnen haben, glaube ich 35.000 Euro übrig. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es, so wurde mir erzählt, die Zusage für diese 35.000 Euro noch einen Spieler zu holen. Und das wurde dann nicht gemacht. Und Rojakas hat ja dann den Rest der Saison immer wieder darauf hingewiesen, dass er ja einen viel zu kleinen Kader hat und war total stinkig, dass ihm der Geschäftsführer diesen neuen Spieler verwehrt hat. Und ich vermute mal, dass das jetzt vor dem Hintergrund, ich meine mal ganz im Ernst, 10.000 Euro
für einen Bundesligisten.
Das ist gar nichts.
Ja.
Das ist für uns viel Geld, aber das kann ja nicht daran scheitern. Also an 10.000 Euro kann irgendetwas nicht scheitern.
Ja, du siehst ja die kleinen Standorte, auch Bayreuth kämpft, die machen ein Crowdfunding, um Nate Linhardt zu verlängern. Die sind jetzt gelungen, also nicht ausschließlich mit dem Geld, aber
es hat eine Rolle gespielt.
Also ja. Es war ja auch um den 22.000 oder was dann war. Also es ist schon ein Problem, das die kleinen Standorte wohl haben, dass diese kleinen Etats weniger Flexibilität zulässt bei der Spielernachverpflichtung. Wenn man dann nach Hamburg schaut, die er da angesprochen hat, wo es jetzt Gerüchte gibt, dass ein G-League-Scorer kommt, ich kannte ihn nicht, namens Michael Mulder.
Michael Mulder? Mhm. Hat der belgische Vorfahren?
Sieht nicht so aus und der hat 34 Minuten gespielt und macht gute 15 Punkte im Schnitt. 18,3 sogar, aus Kentucky. Ein Guard. 1,90 und hat gespielt bei den Sioux Falls Skyforce. Boah, Trivia. Was ist denn das für ein Farmteam?
Sioux Falls. Egal. Also was ich auch nochmal, um den Kreis kurz zu schließen und den roten Faden nochmal kurz aufzunehmen, wäre meine Frage an dich, Xandi. Wie findest du das denn, dass Darius Carter so öffentlich quasi bloßgestellt wird. Ich meine, dadurch, dass man so etwas sagt, schadet man ja dem Spieler massiv.
Man schadet dem Spieler massiv. Es ist ja auch kein Neuzugang für Göttingen. Also der Spieler ist ja auch bekannt. Das macht es auch irgendwie ein bisschen seltsamer, finde ich. Es ist auch bekannt, dass so Johan Rojakas sich da überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Spieler geht. Und der das immer wieder schon gemacht hat. Und ich glaube, es ist für ein Team schon schwierig, wenn du das regelmäßig hörst. Ich weiß nicht, diese Coaching-Philosophien, wir haben über Jacko Obradovic gesprochen, der schreit seine Spieler an im Timeout öffentlich. Rojakas macht das natürlich jetzt auf einem ganz anderen Level, aber ich weiß nicht, welche Überlegungen da dahinter stecken, ob das super bewusst ist, ob es jetzt nur drum geht. Also ich finde, die Darius Carter-Sache kann man sich sparen. Also das ist eher was Internes. Also man kann ja sagen, man ist nicht zufrieden mit seiner Leistung. Ich weiß es nicht.
Es geht ja darum, den Spieler in irgendeiner Form zu motivieren. Wird man dadurch motiviert? Wenn man sowas hört von seinem Trainer?
Glaube ich jetzt nicht.
Im letzten Jahr hatte ja Raoul Korner auch David Stockton relativ klar nach außen hin.
Er hat ihm auch die BBL-Reife abgesprochen.
Genau, nach außen kommuniziert, dass der Point Guard irgendwie da den Ball nicht über die Bindellinie bekommt. In diesem Jahr macht Korner das aber nicht. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass er sich mehr hinter die Spieler stellt und wir sind ein Team und we are family-mäßig da unterwegs ist. Naja, generell entstehen ja also mir geht es auch um den Unterschied, wie mit Kritik oder wie überhaupt Diskussionen entstehen. Wir haben ja, nehmen wir mal das, worüber wir gleich mit Marco Pesic reden werden. Wir haben ja den FC Bayern München als deutschen Meister und Euroleague-Teilnehmer und der spielt momentan einen ziemlichen Quatsch. Ne? So.
Kann man so sagen.
Ja, die verlieren ihre Euroleague-Spiele vor allen Dingen auswärts mit über 20 Punkten, hätten jetzt fast gegen Göttingen verloren. Wenn jetzt parallel, ich weiß, man sollte diese Parallelen nicht ziehen, aber
kommt der Fußballverein?
Ja, natürlich kommt er jetzt. Also überleg doch mal die Kovac-Geschichte. Wie öffentlich das ausgetragen wurde und jetzt bei den Basketballern wird gar nichts öffentlich ausgetragen, beziehungsweise natürlich hat auch die Presse jetzt die Bild-Zeitung oder sowas, die hat auch kein Interesse daran, jetzt auf die Titelseite zu schreiben, Radonjic muss gehen, weil keiner kennt den, und das Thema ist nicht so Öffentlichkeits... Das ist
schon wieder ein sehr komplexes Thema.
Ja, genau, aber jetzt wird alles so, also das ist ja das...
Also Kovac war phasenweise einfach auch übertrieben, also greifen auch ganz andere Mechanismen.
Aber so wird diskutiert.
So wird diskutiert, es wird auch mannschaftsintern anders diskutiert, weil da ja auch immer wieder Dinge nach außen getragen worden sind, angeblich aus der Kabine, weil es da ja ganz andere Seilschaften gibt, weil die Presse in München natürlich ganz anders auch connected ist zu diesem Verein, weil das über Jahrzehnte gewachsen ist und weil der Verein halt ganz Deutschland interessiert und Auflage macht.
Aber die Basketballabteilung, also wir haben ja in München, wir haben zum Beispiel jetzt hier ja auch eine aktive Printpresse. Ne? Wir haben die Abendzeitung, wir haben die TZ, wir haben die Süddeutsche, wir haben den Münchner Merkur. Da liest du aber nichts großartig über die Basketballer.
Weil du damit keine Reichweite erzielst. Und die Tour. Und,
genau.
Ja, und das haben wir schon oft diskutiert. Und es wäre jetzt natürlich umso wichtiger, dass die Bayern international erfolgreich sind, weil solange die Bayern international nichts reißen, Meister schön und gut, wirst du keine Aufmerksamkeit bekommen. Also die Bayern müssen ins Euroleague-Final vor, die Nationalmannschaft muss performen, das ist jetzt eine ausufernde Diskussion. Aber habe ich mir neulich wieder gedacht, nach den beiden Euroleague-Spielen letzte Woche, solange kein deutsches Team eine Rolle spielt international und du wirklich mitfiebern kannst um Playoffs und eigentlich noch einen Schritt weiter ums Final Four, um den Titel, dann wirst du jetzt auch nicht diese ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Du wirst immer deinen Kern haben. Deswegen Shoutouts an alle Abdis da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Weil wir sind ja, sage ich mal, wir lieben es einfach, uns mit Basketball zu beschäftigen. Aber dass du halt casual Leute rüberkriegst, die vielleicht ein bisschen NBA schauen, vielleicht ein bisschen mal auf die Bayern, die interessieren sich dann nicht, ob die jetzt knapp gegen Göttingen verloren haben. Das ist dann nicht interessant.
Nee, du brauchst schon den internationalen Erfolg.
Wenn du mit Fener mitspielst, regelmäßig, wenn du mit den Teams mitspielst, davon bin ich überzeugt. Und dann, um das abzuschließen, umso mehr ist es natürlich schade, dass die WM so beschissen gelaufen ist. Verzeihung, aber du hast heute auch schon gesagt. Weißt du, woher das kommt?
Das ist aus dem Göttingen-Spiel.
Das ist aus dem super letzter Live-Call.
Lo wird ihn wahrscheinlich nehmen. Der geht für zwei, der geht. Nein, da ist Korpone zum Sieg. Um Himmels Willen, Korpone zum Sieg. Es ist unfassbar.
Es war wirklich unfassbar.
Sie lassen es zu, dass Korpone den offenen Wurf bekommt. Und wer sonst als der Finne mit dem Handgelenk aus Buttercreme rettet den Bayern, und ich sage es so offen, wie es ist, den Arsch.
Ja, du hast recht.
Ja, super Spiel. Ich habe am Ende...
Respekt an Göttingen, Respekt an Bennett Hund.
Ja, super. Also ich war tatsächlich leicht parteiisch am Ende. Wurde mir zugetragen. Das liegt aber daran, es ging es einfach darum, dass ich es unbedingt spannend haben wollte. Natürlich hätte ich es auch Göttingen gegönnt, aber...
Das wäre ein mega Upset gewesen, es war super spannend, sie hätten sich's verdient gehabt.
Ja, weil ich vor allen Dingen auch vor dem Spiel ja mit Bennett Hund Interview geführt habe und ihm gesagt habe, bitte macht euch hier nicht in die Hose.
Ja. Wie viele, viele andere. Dann startet Bayern mit 7-0 und du denkst dir schon, okay, passiert's jetzt wieder mal. Und das ist auch so ein Ding. Ich finde, die Bayern in so einem Spiel können sie auch mal ein Statement setzen. Klar, Euroleague Doppelbelastung, gereist unter der Woche, ist ein Problem, aber kann dir das als Team nicht helfen, dass du einfach mal sagst, okay, wir sind jetzt zur Halbzeit 20 vorne, wir sind der FC Bayern, wir sind der Meister, und sie dich daran auch aufrichten? Und das ist halt so diese Emotion, die aktuell da einfach fehlt in diesem Team möglicherweise. Das ist leicht betrachtet von außen, aber...
Werden wir gleich auch nochmal thematisieren mit Marco. Im Unterschied dazu, Alba Berlin, die gewinnen ihre Spiele auch nicht unbedingt in der Euroleague, aber
sie spielen in Istanbul. Kommen in die Overtime, mit bisschen Glück kann das auch anders aussehen.
Ja, mit anderen Schiedsrichtern. Ja, so ich hatte tatsächlich ich habe selten so auf die Schiedsrichter geschimpft wie bei diesem Spiel, weil der Bruch von der ersten zur zweiten Halbzeit bei den Schiedsrichterentscheidungen so offensichtlich war, dass ich mir dachte, wirklich, also ganz ehrlich, da ist in der Halbzeit irgendwas passiert. Die haben irgendwie...
Waren das Bratwurst-Entscheidungen?
Das waren richtige. Also das dritte Viertel ging
Grüße los. Grüße an Stefan Lüttges, der gefragt hat, was Bratwurst-Entscheidungen sind.
Das dritte Viertel ging los bei Fenerbahce gegen Alba Berlin, und die haben innerhalb von 90 Sekunden haben sie den Berlinern 4 Fouls angehängt, um die Teamfoulgrenze direkt mal einzureißen. Und von diesen 4 waren alle 4 meines Erachtens Bratwurst-Entscheidungen. Also aber wirklich ganz, ganz knappe Calls. Und da habe ich mir gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also das ist doch unfassbar.
Euroleague-Mafia.
Ja, nee, also, es geht vor allen Dingen, das Thema, Zizis hat es uns gesagt.
Ja, Zizis hat es uns gesagt.
Mehrere haben es uns schon mal angedeutet, dass du als Team, Nicht-A-Lizenz-Team in der Euroleague, hast du kein Standing bei den Schiedsrichtern. Ja. Und das war so offensichtlich, dass es mir Schmerzen bereitet hat. Weil tatsächlich dann in der zweiten Hälfte einige Schiedsrichterentscheidungen tatsächlich kameratechnisch hervorragend aufgelöst wurden. Wir waren da ganz nah dran mit den Bildern. Sievers fünftes Foul zum Beispiel.
Ja, wollte gerade sagen.
Sigmas drittes oder viertes, eins von beiden, weiß ich nicht mehr genau. Da waren mehrere Sachen bei, wo ich denke, das kann doch nicht angehen, was die da pfeifen. Also da hat Berlin wirklich unheimlich viel Pech gehabt.
Ja, also eine sehr knappe Auswärtsniederlage, eine deutliche Auswärtsniederlage, mega Stimmung in Tel Aviv bei den Bayern, muss man auch an der Stelle sagen.
Ja, das ist eine coole Halle.
Also das macht Laune zuzusehen, selbst, was ging es nachher aus, minus 22 wieder oder so. Aber die Begeisterung dort zu sehen für dieses Team war schon beeindruckend. Also die machen da Polonaise im dritten Viertel.
Ich habe aber übrigens das erste Mal, hast du in diesem Jahrhundert schon mal das Wort Polonaise gehört?
In diesem Jahrhundert,
ja. Das ist doch sowas von 20. Jahrhundert.
Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gehört habe. Das ist
Polonaise, das haben wir früher gemacht, 1987 oder was? Polonaise?
Ja, das ist doch so ein Ding, einfach so ein deutsches Partyding, oder?
Ja, aber
bei uns macht man das nicht.
Also bei euch nicht, nein. Ihr feiert ganz anders in Österreich. Ihr braucht Polonaise gar nicht.
You are a hater.
Gut, BBL-Spiele diese Woche.
Ja, wir haben noch 4 Minuten also, bis zu unserem Gesprächspartner. Dann jazz mal da durch.
Eigentlich lauter Überraschungen. Hamburg gewinnt in Braunschweig.
Ja.
Gießen gewinnt gegen Würzburg. Also was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche, auch daran anschließend. Bonn gewinnt gegen MBC, das ist jetzt keine große Überraschung, aber Bonn hat sich sehr schwer getan.
Da habe ich tatsächlich gedacht, dass der MBC vielleicht doch.
Ja, also natürlich. Also mit
knapper jedenfalls.
Joey Dorsey jetzt auch. Also auch MBC hat auch mit NBA-Erfahrung nachverpflichtet. Darf man jetzt auch nicht vergessen an der Stelle. Also wenn Coach Reuerkas da ein bisschen Frust schiebt und um Alex Ruoff bangen muss und da werden G-League-Top-Spieler und ehemalige Euroleague-Spieler geholt, NBA-Spieler.
Nee, Reuerkas hat schon Frust und hätte auch diese Summe von 10.000 nicht
genannt. Ja, absolut. Absolut. Fechter gewinnt gegen Ludwigsburg. Also Fechter.
Habe ich lange geschaut, das Spiel? Und dann dachte ich irgendwann, ja, das wird Lubo gewinnen und plötzlich, buff, führt Fechter. Und Crailsheim Frankfurt finde ich auch überraschend.
Auch überraschend, ja.
Aber das ist halt, wenn die Frankfurter gut verteidigen.
Bayreuth verliert knapp gegen Alba, also ein schwaches erstes Viertel und dann eigentlich immer mitgespielt. Und gut, aber das Alba kann da auch sehr abgezockt sein, muss man sagen.
Oldenburg verliert zu Hause gegen Ulm.
Nicht zu vergessen, ja, absolut. Also Ulm auch. Und auch da Bezug nehmen auf die letzte Woche. Du hast Zoran Dragic als MVP-Kandidat genannt. Und langsam aber sicher sieht es da sehr gut aus. Ich habe dann erwidert, dann muss er sie in die Playoffs führen. Und sie stehen jetzt, sie klopfen an und sind auf Platz 9 aktuell.
Ja, Dragic 31 Punkte wieder. Aber die Oldenburger Defensive, die ist auch, die muss man auch mal zum TÜV, glaube ich. Also
die muss man zum TÜV, ja.
Die kriegen ja ständig so diese Dinger da hinten reingewämst. Also das sollte man vielleicht doch mal überprüfen.
Nebenschauplatz in Gießen, das Triple-Double von John Bryant. Also im Zuge dessen kann man, glaube ich, von einem Nebenschauplatz sprechen, denn John Bryant ist immer noch sehr...
Ja, aber Luka Doncic hat doch gesagt, too much Statistics, too much Stats.
Ja, aber ja, Big JB hat sich da sicher gefreut, sein erstes Triple-Double und er ist einfach ein verdammt guter Basketballer. Er ist halt nicht mehr der Schnellste. Aber er ist so clever.
Triple-Double und Triple-Digits bei seinem Körpergewicht.
Okay, daraus ergibt sich folgendes Starting Five der Woche. Körni, pass auf.
Wir haben noch 2 Minuten.
Jetzt noch durch. Ja, jetzt mach keinen Stress. Zu finden ist die auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport. Mhm. Facebook, Instagram. Kein Twitter.
Nee, gibt's nicht. Magenta Sport gibt's nicht bei Twitter.
Das braucht man nicht. Poinka Bennett Hund.
Ja.
Kann man so sagen. Zoran Dragic. Jannik Franke von Hamburg.
Hat der Dragic, nicht die 3 gespielt?
Ja, das steht hier. Ja, als Dreier. Ja. Mhm. Ich muss auch wirklich gestehen, ich muss mir Hamburg einfach nochmal genauer anschauen. Jetzt auch mit den neuen Spielern.
Mit der Elbphilharmonie ist es schon eine schöne Stadt.
Absolut, Hamburg ist eine mega schöne Stadt.
Super schön.
Freudenberg auf der 4.
Ja, der hat viel von draußen reingedödelt, ne?
Ja. Mhm. Freudenberg auf der 4, Bryant auf der 5. Also ja, klingt alles vernünftig.
Klingt alles vernünftig. Wir haben einen Göttinger drin, wir haben einen Ulmer drin.
Ja, einen Hamburger drin, kann man machen.
Hamburger, Frankfurt, genau. Ja. Gießen haben wir auch. Fechter keinen, aber gut, ist halt dann. Gibt es auch nur 5 Spots.
Gibt es auch nur 5 Spots. Ja, Bennett Hund übrigens würde ich auf die Liste schreiben wollen.
Der ist zur tatsächlich, also
Kontaktaufnahme.
Der muss, ja, den werden wir mal kontaktieren. Und hätte ich gar nicht gedacht, dass der da so eine steile Entwicklung nimmt. Also das, also Reuerkas schwärmt in höchsten Tönen also von ihm.
Wirklich schöne Angriffe auch gespielt, die Göttinger mit, also Ballmovement, ja. Fabelhaft.
Er ist sehr,
dieser eine Touchdown-Pass nach dem Korb.
Wahnsinn.
Ja, ja. Der dann nicht zum Layup wird, aber zum Dreier, weil da, ich glaube, hat er nicht sogar Hund gefangen und dann Assist gespielt?
Ich bin mir gar nicht sicher. Hund war es nicht. Ich weiß, unterm Korb war es der Center, Ossetkowski, glaube ich. Der hat den Pass gespielt und Allen hat den Dreier gemacht. Da wer ihn vorne gefangen hat, weiß ich nicht.
Ja.
Okay, wir rufen jetzt an bei Marco Pesic, denn wir wollen reden über das, was da momentan beim FC Bayern München passiert. Und der Geschäftsführer der Münchner ist dafür natürlich die ideale Anlaufstelle. Wie sieht's aus? Was wird da hinter den Kulissen besprochen beim FC Bayern? Geht das? Das geht doch so nicht weiter, oder? Da haben wir ihn, Marco. Vielen Dank für deine Zeit.
Servus.
Wir haben hier schon ein bisschen diskutiert, da das Thema ist so ein klein wenig, wann man überhaupt oder soll man überhaupt offene Kritik üben an Spielern, an Trainern, weil nach dem Spiel Bayern gegen Göttingen gab es ja eine Pressekonferenz und Reuerkas hat sehr stark Darius Carter kritisiert. Also es ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt.
Wer hat Darius Carter kritisiert?
Johann Reuerkas, der Coach der Göttinger, hat ja gesagt, der ist völlig deplatziert da aus der Vorbereitung gekommen und wie auch immer. Bei euch läuft ja alles, also ihr seid ja ein Verein, der so gar nichts nach außen trägt. Also viel wird alles intern besprochen, das ist ja auch normal, sage ich jetzt mal, dass so wenig nach außen dringt, aber dadurch entsteht natürlich auch keine Diskussion so ein bisschen, wo man so ein bisschen sich beteiligen kann. Also jetzt habt ihr eine Phase, wo ihr... Also ich, wir haben das gerade mit der Fußballabteilung verglichen des FC Bayern und da wird ja wochenlang diskutiert, Kovac, ja, nein, oder
übertrieben beim, diskutiert
beim BVB, auch, Favre, ja, nein, muss raus, muss nicht raus. Bei euch läuft alles hinter verschlossenen Türen. Kannst du uns denn so einen kleinen Einblick geben, worüber ihr momentan beim FC Bayern diskutiert, was euch so gerade stört oder nicht stört? Also sind es Begriffe wie Zuversicht oder Enttäuschung oder was sind das so für Dinge, die da gerade bei euch besprochen werden?
Meinst du jetzt über externe Kritik oder wie wir mit verschiedenen oder meinetwegen jetzt greife ich das auf mit der momentanen Situation?
Die momentane Situation.
Wie wir damit umgehen.
Genau, ja, also genau.
Ja, ja, also es gibt also du oder ihr könnt euch sicher sein, dass wir da wir alle den ganzen Tag hier im Auditorium rumhocken und nicht verschiedene, die Geschäftsstelle auf der einen Seite der Stadt ist und die Trainingsstätte auf der anderen, sondern Gott sei Dank ist alles im Auditorium und ihr könnt euch sicher sein, dass wir natürlich ziemlich genau nicht nur verfolgen, sondern analysieren und sprechen. Also das da steht außer Frage, nochmal zurückzukommen auf deine Aussage oder Frage bezüglich den Göttinger. Ich glaube, das ist jedem, oder im Allgemeinen, das ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, dass oder ich bin der Meinung, dass interne Probleme oder interne Angelegenheiten, die schon kritisch beleuchtet werden oder konstruktiv kritisch auch für eine Auseinandersetzung sorgen, unbedingt intern bleiben sollten, weil im Basketball, im Sport gibt's mehr, also gibt's wie soll ich sagen, die Trends gehen, ändern sich schnell oder können sich schnell ändern. Und wenn man dann zu schnell über Spieler, Trainer, Manager oder wie auch immer, sich äußert, negativ wie auch positiv, dann ist das nicht immer hilfreich, meiner Meinung nach. Und ich finde, es spricht für eine geschlossene Einheit, dass man, oder eine Familie, dass man die Probleme, die man hat, auch intern lösen soll. Mhm. Und das machen verschiedene Vereine anders. Aber wir versuchen, das alles intern zu halten, weil es auch dahin gehört.
Habt ihr denn schon irgendwo einen Erklärungsansatz, dass es gerade bei den Auswärtsspielen der Euroleague nicht so läuft, wie es laufen könnte? Ohne jetzt auf die Verletzten
einen. Ich glaube, wir reden gar nicht über Verletzte, oder?
Nee, also ich meine jetzt. Also
ich habe nicht jetzt groß mitbekommen, dass wir für die momentane Leistung aber jetzt bei den Auswärtsspielen, Jüngling oder wie auch immer, irgendwelche Ausfälle da verletzen. Das habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass das so ist bei uns. Obwohl man das natürlich machen könnte. Also wenn du jetzt mit mir drüber sprichst, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, könnte ich mal in die Sendung einladen, dann können wir konkret über viele Punkte sprechen. Aber meine, weißt du als Kommentator oder als Journalist, der kommentiert das Spiel oder guckt sich das Spiel an, schreibt einen Bericht und stellt ihn in die Öffentlichkeit und der und die Leser können das lesen oder können es nicht lesen. Das ist ein bisschen einfacher als zum Beispiel mein Job. Und ich beurteile die Situation immer, versuche das im Großen und Ganzen zu sehen und nicht, konkret jedes Spiel zu analysieren. Das machen natürlich unser Sportdirektor und die Trainer zusammen mit den Spielern. Ich finde, was ist unsere momentane Situation in der Euroleague angeht, wenn man das ganz große Bild sich anschaut, dann muss man schon sagen, dass wir mindestens in den letzten 2 Kalenderjahren, wenn nicht 2,5 Kalenderjahren, sehr konstante und gute Leistung gezeigt haben. Also national sowieso, aber auch international in 2 verschiedenen Wettbewerben, im Eurocup vor 2 Jahren oder Euroleague letztes Jahr. Und jetzt haben wir die Saison angefangen, ich glaube im Monat Oktober. Der Monat Oktober war okay, der Monat November war nicht gut. Mhm. Und im Großen und Ganzen sprechen wir jetzt über einen Monat, der nicht gut war, den man natürlich analysieren muss. Verschiedene Gründe. Michael, nicht nur verletzte Spieler, sondern wir haben einfach unsere Leistung nicht gebracht. Wir haben nicht das Maximum aus uns rausgeholt. Und das hat das Ergebnis, dass wir vor allem in den Auswärtsspielen schon chancenlos ausgesehen haben und das war nicht gut.
Aber wie kommen denn diese Unterschiede zustande? Ich meine, man hat ja auch Spiele gehabt wie gegen Villeurbanne mit 40 gewonnen zu Hause gegen Real. Super Spiel, ja. Das war eines der besten Spiele, glaube ich, in der Vereinsgeschichte. Und dann kommen kurz danach so Sachen wie in Valencia oder bei Baskonia, wo man denkt, ja, das kann doch gar nicht sein, dass das so nah beieinander liegt.
Oder auch in Tel Aviv gerade war es ja innerhalb des Spiels auch. Da waren ja super Phasen dabei, auch mit der Aufholjagd dann wieder. Und dann...
Ja, das Maccabi, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Maccabi-Spiel habe ich nicht so ein großes Problem wie mit dem FS-Spiel. Mhm. Vor allem mit der ersten Halbzeit. Wenn du das FS-Spiel in der ersten Halbzeit noch ein bisschen analysierst und in Tiefe gehst, dann wirst du erkennen, dass wir erstmal in der ersten Halbzeit auswärts in Istanbul 40 Punkte erzielt haben. Und dass wir, ich bin mir ziemlich sicher, 6 Layups daneben getan haben. Also Monroe 3, ich glaube Paul 1, Lessor 2, ganz, ganz leichte Sachen. Das heißt, unterm Strich musst du mit der Offense in Istanbul eigentlich zufrieden sein. Das Problem war, dass wir 57 Punkte kassiert haben. Und von diesen 57 Punkten hat, ich glaube Larkin, korrigiert mich, 29 gemacht.
In der ersten Hälfte schon, ja.
Ja, kann schon sein.
Und keiner hat ihn angefasst.
Mhm. Ja, das stimmt. Die Physis war da auffällig. Ja,
also
ja.
Keiner hat ihn angefasst.
Es gab du musst dir wenig vorstellen, Physis.
Ich erinnere mich richtig, obwohl das Spiel jetzt 2 Wochen oder einige Spiele dazwischen sind. Wir haben in der ersten Halbzeit 18 Würfe daneben geschossen. Wir haben aber nur 1 Offensive Rebound geholt. Mhm. Insgesamt, glaube ich, 6 Rebounds.
Nimmst du dabei eher denn die Spieler in die Pflicht oder den Trainer oder wie macht man
das? Naja, jeder, in der Situation, in der wir sind, oder als Verein, wie wir sind, muss jeder versuchen, 100% aus sich rauszuholen. Aber ich finde insgesamt, wenn du Jürgen spielst und diesen Kader beisammen hast, wie du den beisammen hast, dann gibt es auf diesem Niveau Sachen, die man schon von einem Spieler voraussetzen muss.
Und wenn du sagst, Wenn du sagst, Larkin anfassen, also lustigerweise in meiner Hobbyrunde am Mittwoch haben wir über dieses Spiel gesprochen und meine Mitspieler haben gesagt, warum geht da nicht einer einmal mal hin und fault hart, also richtig Oldschool Approach, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich nicht schön, aber weil du es gerade angesprochen hast, also sollte man das noch machen in der Euroleague auf dem Level, dass man einfach sagt, so hey, komm Larkin, bis hierher nicht weiter, schönen Tag gehabt bisher, aber wir machen es dir jetzt richtig schwer. Meinst du sowas?
Naja, insgesamt. Wenn du Spieler hast von der Physis eines Larkin, der sehr, sehr schnell ist, der mit dem Ball sehr, sehr schnell ist und so weiter. Solche Spieler, wenn die keinen Kontakt, ich sage nie, man muss den Spieler hart faulen und so weiter, aber da musst du schon mit einer gewissen Physis spielen, weil diese Spieler mögen keine Physis, weil sie brauchen Platz, um ihre Vorteile auszunutzen. Da waren wir eigentlich überhaupt nicht dabei. Ich glaube, insgesamt 3 Fouls an ihm gemacht.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern. Genau.
Also Nelson hat ein Foul und ich glaube Loi.
Maudo,
ich glaube
2.
Maudo insgesamt 3 und ich glaube 2 an Larkin oder sowas. Ja,
ja, ich weiß es. Aber ungefähr so ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Aber das ist die eine Situation. Aber dann schaust du eine Woche später, dann hat FS in Baskonia gespielt und hat dort zur Halbzeit mit 30 Punkten geführt. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dieses Jahr in der Euroleague dominiert die Offensive sehr, sehr. Wenn du guckst, der Paris hat jetzt 41 Punkte gemacht, Madrid hat 111 Punkte gegen Valencia gemacht. Und dann, das ist erstmal eine Tatsache und dann kann man anfangen zu analysieren, warum ist das so? Mhm. Und dann muss man schon zum Entschluss kommen, dass das jetzt nicht nur auf uns bezogen, sondern insgesamt, dass die Spieler sehr schwer mit dieser ganzen Belastung und Anzahl der Spiele klarkommen, bei jedem Spiel optimale Leistung zu bieten. Das ist einfach so.
Die Liga ist ja auch insgesamt stärker geworden als letztes Jahr.
Individuell sicher besser geworden.
Individuell sicher besser. Ich glaube, dass Mannschaften wie zum Beispiel für mich die 4 besten Mannschaften momentan, FS, Madrid, Barca und Panathinaikos, schon besser geworden sind. Mhm. Auch individuell besser geworden sind oder viel eingespielter sind. Und dann hast du Mannschaften wie München oder, sagen wir, Žalgiris Kaunas, die so ein bisschen mit ihren Problemen kämpfen und versuchen einen Weg zu finden, wie sie wieder in einen normalen Rhythmus kommen. Jetzt, ich habe jetzt Žalgiris als Beispiel genommen, weil sie sich auch so ein bisschen schwer tun. Sie spielen auswärts nicht so schlecht wie wir. Aber das ist so ein bisschen von den Mannschaften, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Das Gute ist aber, dass wir jetzt einen Monat Dezember vor uns haben, wo wir meiner Meinung nach ein bisschen leichteres Programm haben, insgesamt. Und der eine oder andere verletzte Spieler zurückkommen wird in den nächsten 10 Tagen, nächste Woche. Und dann erwarte ich mir schon, dass wir da viel, viel bessere Leistung zeigen. Also insgesamt muss ich sagen, ich verstehe die Medien, ich verstehe auch den einen oder anderen Fan, aber man muss das ein bisschen, bei so vielen Spielen, die gespielt werden, muss man das schon
das große Bild sehen. Ja. Wie ist das denn?
Weil nochmal, du kannst jetzt, weiß ich nicht, Jutta Stein-Belger, das glaube ich, in einer Phase Mitte, Ende Oktober, Anfang November, die haben 4 Spiele hintereinander verloren. Jetzt haben sie auf einmal 3 Spiele hintereinander gewonnen und sind da irgendwo oben dabei. Ich glaube, der 9. Baskonia hat 5 Siege, der 8. Kimki hat 6 Siege.
Genau.
Und deshalb, natürlich muss man das alles analysieren. Natürlich muss man auch kritisch miteinander umgehen, aber man darf nicht vergessen, dass wir jetzt erst im Dezember sind. Erst im Dezember sind, das hört sich jetzt blöd an, aber man ist jetzt erst im Dezember. Man muss dann zusehen, was für ein Programm man vor sich hat. Ich glaube, wir können total zufrieden sein mit den Ergebnissen der Bundesliga. Da läuft es momentan meiner Meinung nach sehr, sehr gut, obwohl jetzt am Wochenende hätten wir eigentlich, wenn wir verloren hätten, wir uns nicht beschweren können, aber wir haben 11 Spiele gewonnen.
Mhm. Letztes Jahr gab es, Marco, kurz vor Weihnachten die Pokalniederlage gegen Alba Berlin und ich glaube, mich erinnern zu können, dass da schon ein bisschen Unruhe war oder zumindest, dass da auch mehr diskutiert wurde. Jetzt kommt der Dezember mit Spielen zu Hause gegen Zenit, dann das Euroleague-Spiel in Berlin. Das Heimspiel gegen Barcelona, das Heimspiel gegen Žalgiris und dann noch am 2. Januar
in Belgrad
und dazwischen sogar noch in Bamberg, um Himmels Willen.
Stimmt, am 30.
Das Programm ist der absolute Wahnsinn. Arbeitet ihr mit solchen Mechanismen, also du jetzt auch persönlich, dass du sagst, okay, aus den 5 Spielen, die ich jetzt gerade genannt habe, sollten schon 4 Siege her, sonst muss es Konsequenzen haben? Gibt es sowas wie...
Nein. Nee. Ich glaube, du führst mich jetzt irgendwo hin, wo ich weiß, wo du hin willst, aber das bekommst du von mir nicht. Mhm. Ich finde, dass wir erstmal das Spiel am Freitag gewinnen sollten. Also das ist schon, man muss schon sagen, ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Mhm. Und wir haben ja danach das unfreiwillig das Wochenende frei.
Das Wochenende frei, stimmt. Pokalwochenende steht an.
Und wir haben jetzt insgesamt auch ein bisschen Zeit, die verletzten Spieler zurückzuholen. Also Leon, Justus und Nihat. Ich gehe davon aus, wenn alles normal läuft, und jetzt wir haben ein paar Rückschläge gehabt in der ganzen Reha-Phase. Aber ich hoffe, wenn alles normal läuft, dass die drei dann hoffentlich in Berlin spielen können und dann kann man auch trainieren und dann irgendwann in diesem Monat hoffentlich kommt TJ zurück und dann haben wir sozusagen, kann man auch richtig trainieren. Und momentan ist kein Training möglich, sondern eher Regeneration und Vorbereitung auf das nächste Spiel und wir sind eine Mannschaft, die schon trainieren muss, die schon an sich arbeiten muss, das sieht man auch, finde ich. Mhm. Und das alles zusammen, wenn man das alles analysiert und sich dann natürlich nicht nur, wenn Spieltag ist oder ein Tag nach dem Spiel, wenn man einen Bericht schreibt, darüber Gedanken macht, sondern wirklich jeden Tag damit beschäftigt ist, kann man das auch ein bisschen anders einschätzen als zum Beispiel ihr Journalisten.
Du siehst einfach...
Ich habe vollstes Verständnis. Ja. Ihr macht ja eure Arbeit, aber...
Wir versuchen immer den Blick zu haben, trotzdem, ja.
Wir reden gerne über Basketball.
Ja, wir haben Bock, über Basketball zu sprechen, das ist auch ein
also
Thema.
Nein, nicht missverstehen, ich spreche euch das nicht ab, aber ich bin mit Daniele und mit dem Trainerteam und den Spielern, wir sind ja jeden Tag überlegen und so weiter und natürlich schmeckt mir persönlich diese Niederlagenserie auswärts, genauso wie die 2 negativen Runs gegen Kimki und Panathinaikos, das schmeckt mir überhaupt nicht. Also ich kann damit sehr, sehr schwer umgehen. Man muss dann gucken, nicht alles schlecht machen, sondern man muss gucken, wie man Probleme lösen kann. Und nicht Probleme lösen bedarf viel Diskussion, aber auch ein bisschen Geduld. Und jetzt haben wir einen Monat vor uns, wo wir uns da dann selbst herausarbeiten können. Ich sage nicht, dass jetzt in Berlin oder die nicht einfach wird, aber das sind Spiele, wo die Spieler auch wissen, pass auf, die musst du eigentlich gewinnen, wenn du in der Euroleague wettbewerbsfähig sein musst. Wenn du in FS oder Maccabi spielst, dann auch wenn du vollzählig und gesund und fit bist und so weiter, ist schwer. Sowieso.
Absolut, ja.
Wie denkst du, dann wird sich das Spiel von euch verändern, wenn TJ mitspielen kann? Also jetzt unabhängig davon, natürlich braucht er seine Zeit, wieder reinzukommen. Mhm. Aber auffällig ist natürlich auch gewesen in dieser Phase, dass die Pace aktuell natürlich eine sehr langsame ist, weil natürlich die Ballhändler fehlen da hinten oder mit ihm natürlich ein sehr kreativer Spieler fehlt. Wie siehst du das?
Ja. Ich finde, ihr seid so diese Analytics-Freaks oder ihr checkt ja ständig diese Statistiken. Ich weiß nicht, ist die Pace niedriger als letztes Jahr?
Das müsste ich schauen, weiß ich nicht sicher. Also gefühlt ja, also es ist jetzt aber rein subjektiv.
Ja, wir haben letztes Jahr auch natürlich mit Stefan einen Aufbauspieler gehabt, der das der Spielrhythmus und so weiter selbst ein bisschen kontrolliert hat.
Ja.
Ich finde, dass wer uns besonders fehlt, ist Justus. Ja. Also ihr habt ihn jetzt noch nicht spielen gesehen, aber das ist ein Spieler, der jetzt nicht 20 Punkte pro Spiel macht, aber der vor allem in der Verteidigung und vor allem beim Offensiv-Rebounding und überall da, wo es ein bisschen wehtut, dabei ist, der uns diese Qualität bringen will, was es TJ angeht. Er ist ja, sagen wir so, wenn du jetzt alles zusammennimmst, wahrscheinlich wird er mit Monroe im Lowpost und er außen sind die besten Passer im Team. Mhm. Und natürlich seine Spielintelligenz und Antizipation und natürlich auch sein Wurf von außen.
Ja.
Sind Sachen, die dann natürlich für Koponen und für Monroe und für Lucic vor allem und für Nihat, wenn er jetzt zurückkommt, ein bisschen mehr Platz schafft.
Ja.
Und sicherlich wird sich unser Spiel, wenn nicht verschnellern, aber sicherlich bessern.
Variabler.
Ja, sicherlich.
Wie siehst du denn generell in der Euroleague, jetzt aus Interesse auch, die Entwicklung da oben bei den Spitzenteams, haben wir ja schon gesagt, individuell ist es stärker geworden. Findest du auch, dass sich die Euroleague auch da langsam in die Richtung entwickelt wie die NBA, dass da eben große Spieler außen stehen, dass da schneller gespielt wird?
Gute Frage. Ich finde, dass wenn man jetzt die letzten 3-4 Spieler von Rettes gesehen hat, dann denkt man, die können ja locker in der NBA spielen.
Also das Tempo ist schon krass, ja, eben, ja.
Wenn du Washington gegen Atlanta dir anschaust oder Charlotte gegen keine Ahnung wen, und dann denkst du dir, eigentlich könnten die mitspielen in der Form, in der sie jetzt sind. Man darf nicht vergessen, 2 wichtige Spieler fehlen dir noch, mit Dunstan und Moremann.
Mhm.
Vor allem unterm Korb. Also die sind schon gut. Ich finde aber, was wirklich sehr interessant ist, dass Barcelona jetzt mittlerweile ohne glaub, 3 oder 4 sehr, sehr wichtige Spieler bis jetzt eigentlich mehr oder weniger alles gewinnt. Wir haben drei Spiele verloren, aber die spielen halt sehr, sehr gut. Das zeigt auch, oder Panathinaikos, die mich wirklich jetzt positiv überrascht haben.
Mhm.
Man sieht aber, dass die haben so viele Spieler, dass die mal, nochmal im Gegensatz jetzt zu uns oder Alba oder Žalgiris, wenn da 2, 3 Spieler fehlen, dann haben wir nicht einfach diese Qualität in der Breite, dass da einfach mal jetzt ein Therese einspringt und 40 Punkte macht oder keine Ahnung, Hanga jetzt auf einmal auch der beste Aufbauspieler bei Barcelona ist.
Mhm.
Obwohl es eigentlich nie seine Position ist. Und oder über Madrid will ich gar nicht sprechen. Der weiß ja gar nicht, auf einmal taucht der Tompkins auf und spielt unglaublich die letzten 3 Spiele. Und hat die ersten 6, 7 Spiele überhaupt nicht gespielt.
Ja.
Und dann ist noch Reyes verletzt und Mary ist verletzt. So. Und also das ist schon, ich finde die Qualität, aber auch die Tiefe der Qualität, also die Quantität der Qualität ist bei den großen Mannschaften noch größer geworden.
Ja. Marco, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt gleich Maxi Kleber in der Leitung. Hast du eine Frage an ihn, die wir direkt weiterleiten können?
Er soll mehr schießen, sag ihm. Er soll nicht so zurückhaltend sein.
Ja, aber ich glaube, die haben nur einen Ball auch, ne? Und wenn du da Doncic und Porzingis hast, und dann.
Er kriegt seine Spots auf jeden Fall.
Ich weiß, also ich bestell ihm bitte einen schönen Gruß, wir sind ab und zu ihm. Schreiben wir uns. Ich finde, ich bin sehr, sehr stolz, wie er sich gibt, wie er spielt. Also stolz im Sinne, das freut mich für ihn, weil er...
Ihr habt ihn damals gesund gepflegt.
Ja, die medizinische Abteilung hat wirklich, das würde ich auch bestätigen, ja, einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und seitdem ist er gesund.
Ja, das stimmt.
Die haben, ich will nicht sagen, seine Karriere gerettet. Das wäre zu übertrieben. Aber die haben ihn auf den Weg gebracht, dass er auch verstanden hat, wie er seinen Körper fliegen muss und so weiter. Und die Ärzte kennt ihr alle, Jochen Hane und Basti Torker und die Physios. Die haben bei ihm wirklich einen tollen Job gemacht. Und das weiß Maxi auch, der ist ja fast jeden Sommer bei uns hier.
Ja.
Lässt sich pflegen und trainiert. Und ich wünsche ihm, dass er gesund wird und freue mich, dass die so gut spielen, dass er so eine große Rolle spielt.
Alles klar. Marco, lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns
Freitag
gegen Zenit und dann wird alles gut.
Schöne Grüße.
Freitag der 13. übrigens, ach du liebe Zeit.
Ist das? Gut.
Ja. Und nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Stimmt, ja.
Danke.
Da war was.
Danke,
alles Gute.
Danke. Ciao. Danke euch.
Danke, Marco. Bis dahin.
Ciao.
So, ja, da haben wir ein bisschen was mitbekommen. Ja, ich meine, ich weiß es auch nicht. Wir haben ja immer wieder.
Findest du, dass die Pace langsamer wurde bei den Bayern schon, oder? Also ich finde.
Ja, ich glaube schon, aber ich kann jetzt, also da muss man wirklich Statistiken bemühen und.
Allein mit Williams auf der 4 war einfach ein bisschen Open Court Action immer wieder mal angesagt.
Ja, es ist wahrscheinlich langsamer, ne?
Ich glaube schon. Also ja. Müssen wir mal überprüfen.
So, wir müssen direkt, ja, das ist das eben. Wir haben gar keine Zeit heute, um totalen Quatsch zu erzählen oder Sponsoren zu suchen oder Doppelnamen zu erfinden.
Vollgepackt sind.
Weil wir haben in 120 Sekunden bereits den nächsten Gesprächspartner. Wir gehen nämlich jetzt in die NBA.
Yeah, baby!
Ja, wir haben natürlich einige deutsche Spieler in der NBA und da ist einer dabei.
Are you the hardest worker?
Genau.
Da müssen wir uns auch mal melden.
Bei Bonga müssen wir uns mal melden.
Der spielt auch, war Starter jetzt wieder.
Der war ganz kurz G-League, oder? Nach einer Verletzung, kann das sein? Ich weiß
nicht. Nee, dieses auch noch nicht, glaube ich. Nee. Also Wagner ist sowieso fast immer Starter. Ja. Bertans spielt da natürlich brutal gerade.
Genau, wir gehen nach Dallas, wir gehen zu Maxi Kleber, denn da ist ja gerade, ich meine,
Tabellendritter der Western Conference.
Wahnsinn. Ja. Im neuen ESPN Power Ranking von heute Morgen Platz 5.
Ja, das ist gut.
Also da ist ja mal eine Transformation.
Wer ist auf 1, Lakers? Oder Clippers?
Nee, Milwaukee.
Milwaukee auf 1. Hm. Ah, ja, okay.
Ja. Genau, und wir wollen natürlich wissen, wie es Maxi da geht, wie er alles da erlebt gerade. Und deswegen rufen wir einfach mal an, morgens früh in Dallas. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden sind die zurück? 7, ne?
6.
6? Nee, 6 ist Ostküste. Dallas ist auf jeden Fall 7.
Ist er in Dallas überhaupt? Ja, die haben frei heute, gell?
Die haben frei heute. Und er ist jetzt kurz vorm Training. Deswegen ganz besonderen Dank.
Ganz besonderen Dank. 8:30 ist es da.
Wie viel Uhr ist es, Maxi, bei dir jetzt?
8:30 bei uns.
8:30.
Schönen guten Morgen.
Super Zeit, guten Morgen. Wann stehst du normalerweise auf?
Ja, normalerweise so 8 Uhr, 8:30 Uhr. Kommt drauf an, wann ich in die Halle muss, wann Training ist.
Okay. Maxi, wir haben gerade schon ein bisschen über die Saison hier bei uns im Studio gesprochen von euch. Das neue.
Erste schöne Grüße von Marco Pesic.
Genau, schöne Grüße von Marco Pesic.
Du sollst mehr werfen, meinte er.
Ja, das dachte ich mir, dass es sowas
war. Ist ja nicht ganz so einfach, oder? Also wir lassen uns einfach kurz quatschen über das, was da gerade passiert in Dallas. Das ist ja der Wahnsinn. Platz 5 im Power-Ranking von ESPN heute.
Platz 3 in der Conference. Also.
Habt ihr damit gerechnet, dass es so gut läuft in diesem Jahr, jetzt schon, mit dieser Transformation im ersten Jahr nach Dirk?
Also ich glaube, dass es so gut läuft, damit hat keiner gerechnet. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Saison noch relativ jung ist. Wir haben einen relativ leichten Start verhältnismäßig gehabt und es kommen jetzt noch viele Spiele auf uns zu, die extrem schwer werden, alleine jetzt die nächsten Spiele. Wir haben nach dem Detroit-Spiel, wir haben jetzt dann Teams wie Boston, Milwaukee, Philly, Toronto, alle hintereinander. Mhm. Das wird dann so ein richtiger Härtetest. Also es lief gut für uns, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen und wir müssen natürlich schauen, dass wir dann jedes Spiel, das wir gewinnen können, auch gewinnen und mitnehmen für die Playoffs, weil das ist weiterhin das Ziel. Für uns sieht es jetzt recht gut aus, aber ich glaube, da müssen wir noch einiges an Arbeit leisten, damit wir auch wirklich das alles so halten können.
Aber ihr hattet schon zweimal die Lakers und das waren ja zwei richtig, also zum Zuschauen Wahnsinnsspiele, also sowohl das erste als auch das zweite habt ihr dann gewonnen. Also ein bisschen Härtetests waren da ja schon dabei mit den neuen Lakers.
Wir hatten auch schon ein paar Härtetests, klar. Und ich glaube, kein Team wird auch mehr kommen und uns unterschätzen, aber was jetzt halt eben auch noch dazu kommt, ich glaube, jedes Team wird jetzt so quasi sein bestes Spiel gegen uns haben, weil die natürlich jetzt auch beweisen wollen, dass sie uns schlagen können, dadurch, dass wir auch so überrascht haben. Wir haben auch schon gegen andere große Teams gezeigt, dass wir sehr guten Basketball spielen können und dass wir durchaus gewinnen können, aber wie gesagt, ich glaube, jedes Spiel einzeln betrachten ist wichtig für uns, weil es nicht unbedingt gleich wird. Man hat jetzt gesehen, gegen die Kings haben wir wieder Probleme gehabt. Da waren wir wieder ein bisschen statisch, haben den Ball nicht gut bewegt und die haben uns dann halt auseinandergenommen und sowas darf halt dann theoretisch nicht passieren. Das sind Spiele, die wir eigentlich brauchen.
Ja. Ball nicht gut bewegt heißt ja, ihr braucht einfach dringend einen neuen Point Guard, oder?
Also, sehr dringend, ja.
Bevor wir ein bisschen noch über deine Rolle reden und deine Leistung, lass uns einsteigen mit dieser Luka-Mania, die da stattfindet. Also wir hier in Deutschland, wenn ich die NBA-Seiten aufmache, prangt mir ständig dieser Name und dieses Gesicht entgegen. Wie geht ihr damit um, dass sich momentan so viel auch auf Luka Doncic konzentriert und der schon MVP-Kandidat und
im zweiten Jahr MVP-Kandidat, genau, also, wird er genannt. Das ist schon spektakulär.
Wie nimmt die Mannschaft das wahr, dass sich so viel auf ihn momentan fokussiert?
Ja, also jedes Mal, wenn man mit einem Teamkollegen drüber redet, mit einem Trainer oder mit einem Staff-Mitglied, dann quasi jeder schüttelt so lächelnd den Kopf, weil das wirklich einfach Wahnsinn ist, was er momentan macht. Und also ich habe jetzt auch gehört, auch wenn unser Trainer anscheinend Video anschaut nach dem Spiel und dann teilweise die Würfe sieht, die er macht, der schüttelt auch nur den Kopf und so von wegen so, wow, also es ist wirklich unfassbar, was er macht. Und ich glaube, sowas hat man auch noch nie gesehen von einem 20-Jährigen. Von daher ist es schon wirklich sehr beeindruckend und macht natürlich auch Spaß, dazu zu gucken. Die Aufmerksamkeit bekommt er natürlich auch überall, das merkt man dann auch in den Hallen. Das heißt, da ist nochmal so eine besondere Atmosphäre mit dabei in den Spielen und das macht die Spiele natürlich auch für uns nochmal interessanter, weil einfach mehr Stimmung da ist.
Wirst du denn noch verwechselt mit ihm? Das war doch letztes Jahr ein Thema hin und wieder.
Ja, es wurde wieder ein bisschen mehr, also ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal wieder mein T-Shirt anziehe.
Das ist wirklich witzig, ja.
Ja, er übernimmt wahnsinnig viele, also viele Würfe natürlich nimmt Luca und viele Dinge passieren, gehen durch seine Hände. Wie kommst du damit klar? Also wie ist deine Rolle im Team? Wie viele Systeme werden für dich gelaufen? Wie viel musst du arbeiten, um Würfe zu bekommen? Es gibt ja auch nur einen Ball bei euch, ne?
Ja, also offensiv hat sich jetzt dieses Jahr gar nicht so viel für mich geändert. Bin ich immer noch darauf angewiesen, dass irgendwie der Ball einfach bewegt wird, weil wir jetzt keine Systeme für mich laufen, sondern die Systeme, die wir laufen, die sind dann für so Leute wie Luca, Tim oder Porzingis. Das heißt, das Problem ist eben, und das haben wir ja in ein, zwei Spielen schon gesehen, wenn sich der Ball nicht gut bewegt, dann ist das Spiel von uns einfach nicht so da, wie wir das wollen. Und wenn die anderen Jungs nicht im Spiel sind, weil wir haben eine sehr gute tiefe Bank, davon wird ja auch immer geredet, und da brauchen wir eben die Ballbewegung. Und man hat auch gesehen, zum Beispiel die Clippers, wenn die es schaffen, Luca so ein bisschen rauszunehmen und dann den Ball auch noch zu halten, dass er vielleicht zu viel versucht, dann wird es für uns als Mannschaft auch schwierig. Und das sind eben so Dinge, die wir ändern müssen und wo wir besser werden müssen, weil Luca hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit und da ist es eben wichtig, dass er dann vielleicht in solchen Spielen dann auch mal früh den Ball passt, damit er einfach das Spiel für sich weitermacht, alle anderen gefährlich sind und dann kann er wieder machen, was er will.
Letzte Woche war es, glaube ich, bei Social Media dieses Video mit Luca, Boban und dir. Da ging es darum, es war sehr, sehr lustig, wer der Aktivste ist in eurer WhatsApp-Gruppe der Mavericks. Und auch da ist Luca wohl derjenige, der die ganze Chatgruppe voll textet. Ist das nicht Wahnsinn, dass man also als junger Kerl scheinbar überhaupt keine Berührungsängste hat, da der absolute Superstar zu sein? Ist der so locker und easy, wie man das vermutet, dass dem alles so scheißegal ist? Kann man das so sagen?
Ja, also letztes Jahr, als er zu uns kam, da war er am Anfang ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltend oder schüchtern, wie man auch, wie man will. Aber dann hat sich das relativ schnell gelockert und jetzt, also er liebt es, was er alles macht hier. Er liebt Basketball zu spielen, auch in der Halle. Wir haben ja manche Spieler von uns, die spielen nicht so viel und dann wird immer in der Halle 1-gegen-1 gezockt. Da will er dann auch mitmachen und einfach Trash-Talk führen und alles Mögliche. Also er hat einfach Spaß an allem, was er macht. Und das ist schon authentisch. Also er liebt wirklich seine Rolle, die Position, die er hat. Und deswegen, glaube ich, tut es ihm auch gut, dass er, und er wird sich auch gut entwickeln in der Rolle.
Jetzt, wenn man sich deinen Werdegang anschaut, du bist, wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf, ein unheimlich lieber Mensch. Ja, also so, ich kenne dich jetzt persönlich jetzt nicht so gut, also wir sind ja nicht befreundet oder sowas, aber auch Alex, der ja oft an eurer Seite war mit der Nationalmannschaft, sagt immer, der Maxi, das ist so ein lieber Kerl. Hast du dich durch diese NBA-Zeit auch ein bisschen verändert? Denn man hört ja immer wieder, man darf nicht zu lieb sein im Team oder in dieser NBA. Man muss ja auch so ein bisschen, so ein leichtes Arschloch-Gen haben, sag ich jetzt mal, um sich durchsetzen zu können, um ein bisschen, ja, mit Ellbogen zu arbeiten. Hat sich das bei dir verändert?
Ja, ich meine, wenn man mit seinen Teammates unterwegs ist und alles Mögliche, dann versteht man sich eigentlich immer gut und man ist immer freundlich und alles Mögliche. Aber wenn man, sobald man im Training ist oder auf dem Platz ist, dann weiß man natürlich, dass man um seine eigenen Minuten kämpft, dass man um seine eigene Spielzeit, um seine eigene Rolle in der Mannschaft kämpft und da muss man natürlich dann die Ellbogen schon ausfahren. Und ich glaube aber trotzdem, dass man das so machen kann, dass man jetzt nicht unbedingt einen Kampf anzetteln muss mit seinen Teammates. Aber ja, ich sag mal, so ein bisschen klar machen, wer du bist oder dass du hier auch deine Rolle haben willst, musst du schon. Aber ich sag mal, dazu gehört jetzt nicht dazu, dass du unbedingt ein Arschloch sein musst.
Also du hast einen Konkurrenzkampf einfach gegen Dwight Powell um die Position. Kann man das so sagen?
Ja, also quasi Dwight Powell, ich meine, Porzingis, der hat ja seine Rolle so mehr oder weniger fest und dann kommt es mal drauf an, also bei uns spielt dann manchmal der Dorian die Vier oder der Justin Jackson, je nachdem, aber das ist so quasi der Kampf, ja.
Du gehst ja auch mal auf die Fünf sogar, also bei der ganz kleinen.
Ja, meistens bin ich sogar auf der Fünf, ja. Also Wenn ich mit Porzingis auf dem Feld stehe, dann spielt er meist defensiv die 5 und ich verteidige den 4er.
Ja.
Und im Angriff ist es umgekehrt, dass ich die 5 spiele und das Pick and Roll spiele.
Das ist schon crazy, wenn man euch da sieht, also auch wie Porzingis dann draußen steht als Stretch 5 eigentlich, wenn du noch auf dem Feld bist. Also ihr könnt ja wirklich von überall attackieren. Also diese Offense da zu sehen, diese hypermoderne, zum Teil ist schon besonders. Wie war es denn da für dich? Ist das eine Umstellung gewesen für dich, dann auch auf die 5 zu rücken in dem Zusammenhang?
Ja, es geht. Ich habe ja letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre auch viel die 5 gespielt, wenn Dirk mit dabei war. Von daher hat man sich da eigentlich gut dran gewöhnt. Für uns tut es natürlich gut, weil es dem Luca mehr Platz gibt.
Ja.
Der hat noch mehr Platz zu attackieren.
Ja, das ist brutal.
Und was man bei uns eben auch in der Mannschaft hat, und das ist ganz cool, wir haben so in der Theorie, sag ich mal, können wir bei allen matchen. Also wir können zum Beispiel, wenn Denver groß spielt, dann können wir mit Boban und Dwight oder KP können wir auch groß spielen. Wenn irgendeine Mannschaft kommt und klein spielt, können wir klein spielen. Das macht uns relativ flexibel und von daher macht das eigentlich extrem viel Spaß. Auf der 5 ist es halt manchmal so, dass du einfach viel hoch und runter rennst und den Ball vielleicht gar nicht so oft ziehst, aber trotzdem haben wir unseren Spaß und solange wir gewinnen, ist das auch alles okay.
Ja, das ist ja eine interessante Transformation, das Ende der Ära Nowitzki. Und jetzt geht quasi direkt die neue Ära ja scheinbar los mit Doncic, Porzingis, Kleber, ja, natürlich, auch mit dir.
Die Power-Europäer.
Genau, also irgendwie da diese europäische Elite, die da plötzlich am Start ist. Denkst du dir manchmal, das könnte vielleicht die nächsten 10 Jahre wirklich sowas wie eine Legacy, so eine Art Vermächtnis sein? Denkst du schon in solchen Sphären, wie geil das sein könnte, so dafür immer zu spielen, mit diesen Jungs immer zusammen zu sein? Oder denkt man wirklich nur an Sacramento und Donnerstag gegen Milwaukee und von Spiel zu Spiel?
Also heimlich für mich natürlich, da denkt man schon an solche Geschichten. Also man denkt dann schon mal, hey, wow, ich würde so gerne jetzt, also ich meine, 10 Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber so die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall würde ich da gerne dabei sein, wenn das Ganze wächst, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Ich glaube auch, wie gesagt, keiner hat dran gedacht, dass oder überhaupt gedacht, dass es so schnell jetzt gehen wird, dass die Transformation wirklich so läuft und Luca überrascht wirklich alle und da würde ich natürlich gerne weiter ein Teil davon sein, aber auf der anderen Seite will ich mir jetzt nicht immer zu viel Hoffnung machen, man weiß ja nie, was passiert in diesem verrückten Business, am Ende wollen die noch irgendeinen Baustein holen, um dann die Playoff, um einen guten Playoff-Run zu machen oder so und am Ende stehst du mit auf der Trade-Liste, aber natürlich für mich heimlich insgeheim träume ich natürlich schon davon, dass ich hier die nächsten 3-4 Jahre mit dabei sein kann, einfach weil das wirklich auch eine riesen Chance für uns ist, die wir haben mit der Mannschaft.
Ja, absolut zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auch. Und apropos verrücktes NBA-Business, wenn man überlegt, dass ja eigentlich Trae Young, dass dieser Trade dafür gesorgt hat, am Draft Day, dass Doncic überhaupt nach Dallas kam und diese Spieler dann auch irgendwie immer miteinander connected sind. Also ich habe da immer auch einen Blick nach Atlanta, weil das natürlich auch spannend ist, was der macht, der natürlich auch ein Megatalent ist, tut sich natürlich deutlich schwer. Ist das für euch auch ein Thema tatsächlich? Also so, dass ihr NBA-weit schaut, okay, das war doch der Spieler, der da getradet wurde für unseren Luca, dass man da auch ein bisschen Blick drauf hat?
Ja, wir haben erst am letzten Spieltag witzigerweise darüber geredet. Ich glaube, der Tim, Jalen und ich haben drüber geredet. Ich weiß nicht mehr warum, aber dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann haben wir drüber gesprochen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Natürlich dann schon verrückt. Ich meine, Trae Young hat auch eine überragende Saison, aber ich glaube, ich würde trotzdem 10 aus 10 Fällen immer Luca wählen.
Er kann, wenn er Pech hat, hat er den Stempel immer drauf getradet für Luca Doncic. Also,
ja,
das kann man in der NBA, du weißt, das ist
heftig, wenn man überlegt, wie gut er gerade spielt.
Ja, absolut, absolut.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, jetzt kommen die etwas härteren Gegner, unter anderem Boston, ja, da spielen ja auch, spielt ja auch Daniel Theis zum Beispiel mit. Wie ist der Kontakt? Habt ihr eine deutsche WhatsApp-NBA-Gruppe aktuell laufen?
Nee, eine Gruppe haben wir nicht, aber mit Daniel tausche ich mich oft aus. Also, wenn der hierher kommt, dann werden bestimmt auch was zu Abendessen in Zeit ist. Mit dem, wir verstehen uns gut. Auch als ich jetzt in Boston war, haben die mich nach Hause eingeladen, was ich sehr cool fand. Und dann haben wir da zusammen Abend gegessen, ein bisschen Zeit verbracht und gequatscht.
Ja, auch spannende Entwicklung da in Boston übrigens. Mit.
Gibt es eigentlich eine Verabredung, um noch einmal oder ein allerletztes Mal auf diese WM zu sprechen zu kommen? Habt ihr euch nach der WM so ein bisschen verabredet, ihr, die in China wart, dass ihr euch wieder trefft im nächsten Jahr zum Olympischen Qualiturnier oder ist das noch kein Thema?
Mehr oder weniger so los, also es war ja dann ziemlich hektisch, weil die meisten direkt zum Verein zurück mussten und ein paar, also Daniel ist auch direkt in die USA geflogen, ich bin auch nur kurz heim und dann weiter, also es gab keinen Termin, wo wir uns wirklich alle treffen konnten, aber wir haben alle so ein bisschen miteinander geschrieben, telefoniert, aber also den ersten Moment, das war erstmal so ein Schock. Ich glaube, da wollte auch jeder erstmal ein bisschen Ruhe haben. Also es war nicht direkt nach der WM, da wollte jeder erstmal ein bisschen für sich sein, glaube ich. Und dann mit Henrik habe ich aber auch mal telefoniert, so ein bisschen über den Sommer, was da wirklich passiert ist und alles Mögliche, aber jetzt nichts im Detail, im Detail oder so.
Es gibt noch keinen gemeinsamen Schwur, Tokio noch zu retten.
Naja, ich sag mal, ich glaube, jeder, der da dabei war, war sehr enttäuscht und würde das gerne wieder gut machen, weil wir wirklich eigentlich eine gute Mannschaft haben und da wirklich mehr rausholen sollten. Also ich glaube, neben den ganzen Fans, Medien und sonst irgendwas, war die Mannschaft wahrscheinlich am meisten enttäuscht. Also es war schon echt bitter, damit zurückzufliegen und so die ganzen Gesichter zu sehen.
Wäre natürlich eine anstrengende Sache für dich. Direkt nach den NBA Finals käme dann dieses olympische Quali-Turnier.
Ja, das ist ziemlich knapp.
Wenn es das mit den Finals wird.
Ja, diese Western Conference ist ja schon umkämpftes Terrain, sag ich mal. Die beiden Lakers-Teams, welche von beiden siehst du mittelfristig
Los
stärker?
Angeles-Teams.
Die beiden LA-Teams logischerweise, Lakers und Clippers.
Also ich hab ehrlich gesagt gedacht, dass die Teamchemie bei den Lakers nicht ganz so gut sein wird und hätte auf jeden Fall gesagt, dass die Clippers stärker sind. Und das habe ich vor der Saison gesagt, deswegen würde ich jetzt meine Meinung einfach mal nicht ändern, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Lakers extrem stark spielen momentan.
Wie krass ist LeBron? Das ist also.
Ja, das, also.
Der spielt ja so gut wie.
Ich kann kaum glauben, was der für Dunks immer noch raushaut.
Ja, jetzt.
Also so Dunks konnte ich nicht mal in meiner besten Sprungzeit raus.
35. Das ist unfassbar. Auch dezenter Blick nach OKC gerade, da Dennis auch Topscorer jetzt wieder gewesen, auch einen kleinen Lauf, also auch spannend, was da passiert gerade mit CP3. Also die
auch geil war ja der
letzte Angriff gegen Minnesota.
Der letzte Wurf, den Korbleger, den er gehabt hat, der in den Medien war auch ein geiler Aktion. Ich glaube, der hat da Spaß gerade, vor allem wenn es halt so gut läuft für ihn.
Obwohl man angeblich Trade-Gerüchte hört, wie hört ihr die eigentlich? Hört ihr die auch? Also ihr hört natürlich noch mehr als andere. Sickert schon immer so ein bisschen irgendwas durch? Gibt es da von den Agenten immer mal so einen kleinen Hinweis, wer wo vielleicht getradet werden könnte?
Also ich halte mich da jetzt relativ stark raus. Ich lese dann auch nur, was im Internet steht und da versuche ich eigentlich auch möglichst wenig zu lesen. Aber man hört natürlich dann trotzdem irgendwie immer wieder was. Aber ich glaube, wenn es mich jetzt betreffen würde, dann würde ich da mehr wissen wollen. Ansonsten habe ich dann eher den Aha-Effekt, wenn es wirklich passiert.
Mhm. Es bleibt natürlich noch die Standardfrage, Maxi. Was kriegst du noch mit vom deutschen respektive vom europäischen Basketball?
Ja, ich schaue weiterhin, verfolge den deutschen Basketball. Oh. Also ich verfolge die Ergebnisse. Spiele anschauen, muss ich sagen, ist weniger Zeit, vor allem dieses Jahr. Ich hatte irgendwie auch schon so viel Besuch, da haben wir dann was anderes gemacht, als Basketball daheim zu schauen. ich verfolge Euroleague auf jeden Fall. Ich will ja natürlich auch wissen, wie meine Nationalmannschaft-Teamkollegen spielen, meine alten Vereine und so weiter.
Also bist du über die Bayern informiert, wie sie da...
Ja, die haben jetzt... Ich habe gelesen, 90% ihrer Dreier gemacht und mit einem Punkt gegen Göttingen gewonnen.
Genau. Buzzerbeater, allerletzte Sekunde, Kobon.
Ja, das Thema war so ein bisschen die Auswärtsschwäche in der Euroleague. Also deswegen hatten wir auch gerade noch mit Marco gesprochen. Aber
Shane Larkin, 49 eingestreut gegen die Bayern, Euroleague.
Ja, das habe ich auch gesehen. Rekord.
Career,
aber
genau.
Euroleague ist halt weiterhin ein schwieriges Pflaster und da muss man sich erstmal etablieren. Also ich glaube, gegen manche Teams ist halt einfach auch so, da sagen, die sind neu in der Euroleague. Also so hat man das Gefühl auch hier, so gegen manche Teams, auch wenn die gar nicht mehr so gut sind, hat man irgendwie ein bisschen mehr Respekt und manchmal spielt man dann vielleicht ein bisschen verhalten, aber sowas muss man einfach ablegen und es kommt dann über die Zeit.
Das würde wahrscheinlich auch für euren nächsten Gegner gelten, oder für Detroit. Das darf man, ist auch...
In Mexico City, stimmt das? Habe ich das?
Ja, in Mexico City, korrekt, ja. Ah. Das wird auf jeden Fall auch kein leichtes Spiel. Altitude haben wir dabei.
Ja.
Also das heißt, gilt natürlich auch für die dann. Aber wir haben in der Vorbereitung schon mal gegen die gespielt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob vielleicht Porzingis ausgesetzt hat. Aber also es ist auch keine Mannschaft, die wir unterschätzen können, weil die spielen auch physisch und mit physischen Spielen hatten wir dieses Jahr bis jetzt ein bisschen Probleme.
Und Blake Griffin ist ja wieder einigermaßen fit. Ich habe Detroit zu wenig gesehen, muss ich gestehen.
Man kommt nicht mehr hinterher. Es ist zu viel Basketball, Maxi. NBA, Euroleague, BBL.
Aber NBA macht Laune dieses Jahr. Es gibt, also kann man sagen, was man will. Durch die Golden State-Auflösung muss man ja fast schon sagen. Also auch heftig, was da gerade los ist.
Und du bist dabei, Maxi. Wie viele Jahre haben wir hier gesessen und gesagt, ja, geht er jetzt hier in die NBA, geht er nicht, was bekommt er für einen Vertrag? Und jetzt hast du einen langfristigen Vertrag bei einem der besten Teams und bist da einer der wichtigen Spieler. Ich meine, das muss doch ist doch ein Traum, oder?
Ja, auf jeden Fall ist ein Traum. Also ich weiß auch, dass ich mich super glücklich schätzen muss, weil da gehört wirklich viel zusammen, dass es dann wirklich auch geklappt hat mit Vertragsverlängerung, allem drum und dran. Also in der NBA ist ja wirklich auch viel Politik dabei und da hatte ich einfach Glück, dass die Mavs in den letzten 2 Jahren schlechte Jahre hatten, dass ich da meine Spielzeit bekommen habe, mich profilieren durfte und alles mögliche. Also da hat wirklich so viel zusammengehört, dass das alles geklappt hat und da bin ich auch super dankbar dafür.
Jetzt ging die Spielzeit wieder hoch, also 24 Minuten knapp im Schnitt, Career Average 19,6, ja. Also auch das passt, 3-Punkte-Quote ging hoch. Freiwürfe 90% dieses Jahr, das geht doch. Also.
Ja, verschreist man das, ey. Klopfen direkt auf Holz.
Ja, wir klopfen auf Holz, dass du gesund bleibst, das ist natürlich auch das Allerwichtigste, aber absolut. Das scheint auch zu funktionieren. Ja, Maxi, dann wollen wir dich auch nicht vom Training abhalten.
Wann ist es denn? Das wäre auch noch interessant. Wie ist denn so ein Schedule?
Ja, ich fahre jetzt direkt los. Also wir haben um 9 Uhr sind die ersten Behandlungen. Ich bin dann auch immer wir haben unser Krafttraining in 3 Gruppen eingeteilt. Und dementsprechend haben wir auch 3 Behandlungsgruppen. Ich bin in der 2. Gruppe, also für mich geht es theoretisch um 9.30 Uhr los, aber ich werde ein bisschen früher sein.
Okay, du wohnst nicht weit weg von der Halle, vermute ich dann mal.
Nee, ich wohne so 5 bis 10 Minuten weg.
Und warum fliegt ihr nach Mexiko dann?
Donnerstag. Wahrscheinlich. Ach so, wann hast du gesagt?
Ja, wann, ja.
Morgen. Heute ist Dienstag, ja, morgen.
Also schon, okay. Dann 2 Tage Vorbereitung. Ja. Maxi, dann wünschen wir dir weiter eine gute Zeit, ein schönes Weihnachtsfest, wie immer du das auch verleben wirst. Du hast kein Spiel am 25. Aber
nein, das müsst ihr euch noch erarbeiten. Das Christmas Game. Ja. Das müsst ihr auch eine Anerkennung.
Kommt dann vielleicht nächstes Jahr.
Kommt nächstes Jahr dann gegen die Lakers. Ja. Alles klar.
Alles klar, dann schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten und wir hören und sehen uns irgendwann im nächsten Jahr, wann immer das auch sein wird. Jo.
Alles klar.
Gute Zeit, Maxi, und lieben Dank.
Dankeschön. Abend. Ciao.
Ciao. Ja, offiziell an dieser Stelle küre ich ihn zum nettesten Menschen der Welt.
Er kann schon, wie sagst du immer, gallig sein.
Und er kann gallig sein.
Ja, absolut. Also ich habe ja sehr, sehr viele Trainings auch gesehen. Mhm. Und das, was er so angedeutet hat, dass du da eben auch mal deinen Spot beweisen musst, das tut er da schon. Und entsprechend, aber so auch so wie er sagt, glaube ich natürlich, dass du da einen Kompromiss schaffst zwischen diesem Fokus, den du brauchst einerseits, aber trotzdem diese Herzlichkeit, die er zweifelsfrei hat, nicht zu verlieren. Also ich schaue Dallas super gern zu, ich schaue ihm super gern zu.
Ja, also tatsächlich schaue ich auch, ich schaue momentan mehr Dallas als im letzten Jahr.
Nicht.
Bitte?
Natürlich.
Ja, gut, das war das letzte Jahr von Nowitzki. Da sollte man ja schon meinen, dass man viel Dallas guckt.
Ja, aber der war so viel verletzt auch.
Gut, ja.
Und dann ist er rumgehumpelt für 10 Minuten. Also das war jetzt no offense, Dirk. Aber so, wir blicken noch kurz nach vorne, Körny.
Wir blicken nach vorne auf, was denn genau?
Wir haben Euroleague-Spiele, die da lauten. Bayern Zenit St. Petersburg haben wir schon thematisiert. Muss ein Sieg sein.
Hat Marco Pesic gesagt.
Berlin in Moskau bei Khimki.
Ja, das ist am Donnerstag?
Das ist, glaube ich, am Donnerstag, ja.
Ja, ich glaube, das ist Donnerstag, genau, ja.
Kommentierst du?
Nein, ich mache das Bayern-Spiel gegen St. Petersburg.
St. Petersburg, die aber übrigens, Berlin hat die ja zerlegt, glaube ich, am ersten Spieltag. Also da haben sie keinen sehr guten Eindruck gemacht. Ja. Mittlerweile stehen sie bei 3 Siegen, haben Kaunas geschlagen auf jeden Fall.
Ja, für Berlin wird es
Donnerstag 17:45.
Also ich weiß nicht genau, ob wieder ein paar Verletzte zurückkommen bei Alba. Also Johannes Thiemann zum Beispiel wäre ja mal ein Kandidat, dass der nach seiner Gehirnerschütterung wieder mit dabei ist, wo man das auch nicht weiß. Aber ja, sie haben es trotzdem auch mit der etwas kleineren Formation ja sehr gut hinbekommen. Und Khimki spielt sehr wechselhaft. Ich würde nicht sagen, dass sie chancenlos sind, um Himmels Willen.
Nein.
Vielleicht
es ist halt wieder diese Reise, es ist weit, es ist Moskau. Ja, es ist ja auch nicht direkt Moskau, das sind ja irgendwie so 80 Kilometer außerhalb, wenn ich das richtig
drauf
habe. Das hieß ja Moskau Region eine Zeit lang. Das
ist so ein Vorort irgendwie von Moskau, ja.
Ja, und dann steht ja nach diesem Spieltag das deutsche Duell an, am Mittwoch. In Berlin.
18.12. Euroleague Alba Berlin gegen FC Bayern München. Das ist natürlich auch ein ganz schicker Termin, wie ich finde.
Ja, da Also da freue ich mich besonders drauf, weil das hat schon noch eine gewisse Note.
Ich glaube,
nächsten Dienstag werden wir uns deswegen, da ganz besonders drum kümmern.
Deswegen war die Frage an Marco vorhin. Ich erinnere mich an das Pokalspiel Alba Berlin in München letztes Jahr. Ja. Das war 2 Tage vor Weihnachten, wenn ich mich recht entsinne. Oder am 23. sogar. Irgendwas ganz Schwindeliges. Das kann gut sein, ja. Und das hat München ja verloren.
Ja.
Und daraufhin gab es schon eine Diskussion um Dejan Radonjić. Ich weiß, dass es die gab. Also da haben sie überlegt, weil er...
Ging es auch um die Einsatzzeiten?
Um die Einsatzzeiten der Bankspieler, sag ich mal, der Position 9, 10, 11, irgendwie sowas.
Ja.
War da. Und ich glaube schon, dass dieser Dezember, so wie Markus auch gesagt hat, das sind etwas leichtere Aufgaben, vermeintlich leichtere Aufgaben, dass man da schon mit einem gewissen, dass man schon drauf schaut, wie man da spielt.
Absolut.
Bis Ende des Jahres
jetzt. Ja, also ich verstehe auch Marco, der sagt, du hast den Gesamtblick und du siehst es immer im großen Ganzen und da. Aber natürlich, wir schreiben auch keine Berichte, sondern wir sprechen einfach nur drüber. Und wie wir gesagt haben, wir sprechen sehr gerne drüber. Und es gehört auch mehr drüber gesprochen. Deshalb muss man da auch manchmal hinterfragen, ist das cool so? Sind die Timeouts cool von Radonjić, was du ja jetzt auch immer wieder thematisiert hast? Wieder
Ich hab's seit 3 Monaten nicht thematisiert.
Ja, aber es ist auch Thema bei den Fans aktuell.
Aber ich habe es jetzt wieder thematisiert, weil ich mich, und das darf ich glaube ich auch, weil ich mich selber nicht daran gewöhnen kann, dass die Auszeiten so ablaufen, wie sie ablaufen.
Übrigens Thema Pace der Bayern, die ich vorher angesprochen habe, ich habe schnell nachgesehen. Sie waren im Vorjahr auf Platz 12 in der Euroleague, was das Tempo betrifft, und sind in diesem Jahr Vorvorletzter. Also sie sind ein bisschen langsamer geworden. Sie sind nie ein schnelles Team gewesen. Also muss man auch sagen an der Stelle. Aber das Gefühl hat nicht getäuscht. Um das Thema Bayern abzuschließen, lieber Körny.
Mhm.
Weißt du, was jetzt kommt?
Nein.
Du weißt nicht, was kommt, wenn ich so mache und kündige eine Aktion an. Wir haben wir haben ein Trikot zur Verfügung gestellt bekommen.
Korrekt.
Oder werden es zur Verfügung gestellt bekommen.
Richtig.
Was man dafür tun muss, es geht eigentlich um eine, ich mach hier mal wieder aus. Das ist so laut in unseren Kopfhörern immer. Ja. Wer Lust hat, ein Trikot der Bayern Basketballer zu erwerben und dabei auch noch Gutes zu tun.
Es ist von allen signiert.
Es ist von allen signiert. Ein Trikot der Bayern Basketballer mit allen Unterschriften. Das wird bei uns jetzt ab sofort versteigert bis Ende Jahr, würde ich sagen. Der Erlös geht an die ambulante Kinderhospiz in München und die Bayern werden den Betrag noch verdoppeln. Und ich würde einfach sagen, man schreibt an abteilungbasketball@gmail.com, wenn ein Abti oder eine Abtine Interesse an diesem Interesse an diesem Trikot haben, dann sollen sie schreiben und wir geben auch noch was dazu, sage ich jetzt mal, zur Kinderhospiz.
Okay.
Sage ich jetzt
mal. Jetzt du persönlich oder Telekom?
Wir, du.
Telekom?
Du.
Ich?
Du, ja. Wenn du, dann, du kannst dann deinen Mieter-Sponsor-Preis kannst wieder zurückschicken oder verkaufen auf eBay Kleinanzeigen
und
da spendest du dann.
Ich habe noch keinen Bescheid von dieser Firma, ich möchte darüber auch nicht sprechen.
Du möchtest
darüber an dieser Stelle nichts zu suchen. Wir reden über Basketball und nicht über...
Wir sind ein Basketball-Podcast.
Genau, nicht über Fleischthermometer.
Also, alle, die Interesse haben an einem Trikot, signiert von allen Bayern-Spielern, auch von den Verletzten, egal wann sie zurückkommen, diese Unterschriften sind trotzdem drauf. Wie viel würdet ihr bieten? Schickt das an uns. Das Trikot geht an den Höchstbietenden. Und weil wir jetzt ein Basketball-Podcast sind, machen wir zum Abschluss noch
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie
Körny. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich kenne die Rubrik, also ich kenne die Frage nicht.
Du kennst die Frage nicht, ja. Die Frage ist auch so, ob ich dir künftig die Frage vorher sagen sollte. Aber heute noch überrasche ich dich.
Mhm.
Körny, Top 3 Filme.
Top 3 Filme?
Ja.
Drei, Herrgott's Namen.
Ja. Oh. Das ist richtig tough. Ich bin mir bei 2 sicher, beim dritten tue ich mir schon schwer. Aber wir wissen ja, dass du Film-Aficionado warst.
Ja.
Und wirklich katalogisiert hast und Wertungen vergeben hast.
Das ist korrekt.
Im 5-Sterne-System.
Das ist richtig.
Diese Unterlagen gibt es leider nicht mehr.
Das scheint dich mehr zu stören als mich.
Ich hätte das so gern mal gesehen.
Ja, es einfach, es waren einfach dicke Aktenordner mit, ja, mit Schnipseln und darunter.
Schnipsel stand, aus Illustrierten, wie man.
Genau, sagt, also so wie man das in der aus, ja, analogen,
ja,
Zeit,
ja, ich gemacht hat. Ich hatte auch, ne, solche Mappen, also mit, wir haben, mit Musik und.
Wir haben Mixtapes erstellt und, genau, ja, Fotos ausgeschnitten.
Auch das habe ich noch mitbekommen. Ja. Also. Okay, Boomer.
Okay, Boomer, ja. Also sicherlich einer meiner, wahrscheinlich kommen jetzt Filmnamen, die so ein bisschen klingen, als wären sie vom vorm Krieg, aber
ja, alles gut, also.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme war immer Birdie von Alan Parker.
Mhm. Hast du damals schon genannt, glaube ich.
Ja. Ja.
Mhm.
Tatsächlich war, das klingt jetzt unfassbar albern, aber Der mit dem Wolf tanzt war ein 5-Sterne-Film bei mir.
Wirklich? Mhm. Krass.
Das ist wahrscheinlich
mega Kassenschlager damals. Ja,
jedes Feuilleton, jeder Feuilletonist würde sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf packen und sagen, ist ja noch ganz knusper, aber ich.
Deswegen ist es ja auch Körner
3. Genau. Mhm. Und tatsächlich der Debütfilm von Polanski, Ekel hieß der auf Deutsch.
Ah, krass.
Den, das war auch ein 5-Sterne-Film.
Das wären ja schon 3. Also du weißt wirklich noch welche, weil 5 Sterne ist ja super besonders.
Genau, ich glaube, es waren noch insgesamt nur 5 oder 6 Filme, die bis, ich habe das aber vor 15 Jahren aufgehört.
Ja.
Also es gibt diese.
Aber doch bis vor 15 Jahren gemacht.
Ungefähr. Also ich weiß noch, wie ich die Aktenordner ins Altpapier geschmissen habe. Das war in der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Und da wohne ich jetzt seit 20 Jahren.
Okay, krass.
Oder seit 18 Jahren. Aha. Und also das muss da gewesen sein. Da habe ich die weggeräumt.
Ja.
Deswegen sind da momentan, also aus den letzten Jahren, ich gucke ja immer weniger Filme, immer mehr Serien, wenn überhaupt. Also ich bin ja ein ganz anderer, ich bin ja kein.
Ich bin auch mittlerweile komplett auf Serien
geswitcht. Ich bin kein Cineast mehr. Ich bin, bin tatsächlich auch mehr im Doku-Bereich. Also Fiction ist nicht mehr mein Ding so richtig. Aber ich will The Irishman schauen.
Ja, will ich auch. Will
genau,
ich auch.
Und den, auch. Der ist so einfach zur Verfügung, weil der bei Netflix da läuft. Aber ja, ein 5 Sterne, was habe ich gesagt? Ekel, Birdie und Der mit dem Wolf tanzt. Klingt wahnsinnig lächerlich, aber ein 4,5-Sterne Sportfilm vielleicht noch an dieser Stelle.
Ja, bitte.
Field of Dreams,
ja. Habe ich immer noch auf meiner Liste.
Kevin Costner.
Ja, habe ich schon viel drüber gehört, weil er zum Teil wohl so drüber ist, dass er schon wieder so
komplett
gut ist.
Komplett drüber, ja. Aber ist, also da hat sich einer was getraut, einfach zu sagen, Kitsch as Kitsch can, aber du gehst da raus und denkst dir,
okay. Der steht auf meiner Liste und Moneyball, was Sportfilme betrifft, auch noch immer. Weil
Moneyball habe ich gesehen, in der Nachbewertungszeit, ich würde ihm 3 Sterne geben.
3 Sterne nur? Mhm. Interessant. Okay.
Ja, es ist vom Thema her ganz cool irgendwie, aber jetzt.
Also eigentlich der Beginn der
Advanced Metric. So. Ja, aber es ist jetzt nicht, also von der Bildsprache her, jetzt haut einer das jetzt nicht wahnsinnig um.
Ja.
Aber ein cooles Thema natürlich für Sportfreaks.
Ich muss auch meine Filme sagen,
natürlich.
Weil an der Stelle gehen Grüße raus an den Richter, weil ich weiß, dass das auch sein Lieblingsfilm ist.
Der Richter Alexander Frisch.
Korrekt. Mhm. The Shawshank Redemption.
Oh ja, der ist natürlich ganz weit vorne.
Stephen King-Verfilmung.
Ja.
Der aber keinen Cent wohl bekommen hat für die Rechte. Eine ganz dubiose Geschichte und ganz, ganz lang in der Entstehung dieser Film. Und auch, dass er so wurde und auch mit den Schauspielern so besetzt wurde, da gibt es sehr, sehr viel Trivia hinter den Kulissen. Mhm. Gott, habe ich schon lange keine Trivia mit dir mal gemacht. Mhm. Bitte Trivia-Vorschläge an Abteilung basketball@gmail.com. Ich brauche euren Support, liebe Abtis und Abtinen. Abtinen, ja, ist besser. Ich würde Pulp Fiction auch nennen wollen.
Ja, Pulp Fiction, ja.
Und dann wird es bei mir schon super schwierig. Und ich musste tatsächlich, und das ist jetzt mein bisschen Billo-Joker, an The Matrix denken, weil ich den richtig gut fand damals.
Ja, der ist okay.
Der ist okay, ja. Das ist jetzt kein 5-Sterne-Film.
Nee, aber ich glaube, ich habe den am Anfang gar nicht verstanden.
Du hast ihn nicht verstanden?
Ja, aber irgendwann mittendrin versteht man es schon.
Ja, da geht es ja darum, dass du ihn erst mittendrin verstehen kannst. Ja. Ja.
Da gibt es übrigens einen Film, der überragend ist, weil der rückwärts erzählt wird. Memento.
Ja, stimmt.
Den musst du dir
auch
mal anschauen.
Aus der Zeit, gell?
Ja, der wird rückwärts erzählt. Da habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, aber das funktioniert hervorragend.
Ja.
So, dann?
Dann habe ich noch einen Hinweis noch und dann habe ich es aber wirklich.
Mhm.
Grüße gehen raus nach Bonn zu Yoshi Saibu. Der hat auch eine Aktion, eine spannende Aktion am Laufen. Ich empfehle euch, seine sozialen Kanäle zu verfolgen. Er und seine Freundin Alexandra Wester supporten einen Sprinter aus Ghana und würden den gerne zu Olympia bringen. Und wenn ihr da auf Yoshis Instagram-Seite geht, da kriegt ihr alle Infos dazu. Da gibt es eine GoFundMe-Kampagne dazu. Und auch da kann man, es ist ja Weihnachten, Körni, da kann man mal was spenden, nicht? Das denkt man sich.
Ja, natürlich kann man das machen.
Das ist ein schönes Projekt.
Ein wunderschönes Projekt.
Ja. Hast du schon gespendet?
Für den ghanaischen Sprinter?
Ja.
Noch nicht.
Ich schon.
Echt?
Ja, klar.
Wie viel hast du gespendet?
Das sage ich nicht.
10 Euro?
Mehr.
Mehr?
Ja, es waren doch... Ja, nee, ich habe gespendet.
Auf jeden Okay, Fall. Gut, finde ich gut.
Ja, und finde ich auch gut. Vielleicht gehen wir da auch nächste Woche noch ein bisschen genauer drauf ein. Ist ein spannendes Projekt irgendwie, weil die beiden waren letztes Jahr schon dort und haben da Schuhe hingebracht. Da konnte man auch Basketballschuhe und Laufschuhe und so weiter spenden. Mhm. Ja, du erinnerst dich bestimmt.
Absolut.
Ja.
So, das war's dann für heute. Das war vielleicht dem Wunsch vieler Hörer entgegengekommen. Habe ich das jetzt Quatsch ausgedrückt, ne? Dass wir weniger dummes Zeug erzählt haben, also Respekt, vor allen Dingen ich, und uns sehr stark um das Kernthema Basketball gekümmert haben heute.
Das haben wir. Du.
Arsch! Ne, zwei Top-Gesprächspartner plus...
Mega, also danke an die Gesprächspartner.
Ja, also mehr geht ja fast nicht. Dann würde ich sagen, nächste Woche hören wir uns nochmal.
Ja, stimmt, dann wird es langsam interessant.
Und dann machen wir, glaube ich, Schluss fürs Jahr, ne?
Was machen wir nächste Woche? Großen Jahresrückblick, Körni? Da hast du doch richtig Bock drauf.
Jahresrückblick wird es nicht geben.
Das sagst du.
Der ist ein Tag vor Alba gegen Bayern. Da müssen wir irgendwas in der Richtung machen. Ja, obwohl, stimmt. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht machen wir die Woche drauf dann doch noch was.
Die Woche drauf ist Heiligabend.
Das stimmt aber.
Das kriegt der Kerl nicht
die Woche
mit.
drauf.
Nein. Nächste Woche ist der letzte fürs Jahr.
Nächste Woche ist der letzte fürs Jahr.
Ich glaube schon. Ich weiß es nicht.
Ja, also. Dann ist...
Ende aus, Gummilos.
Ja.
Für heute jedenfalls sagen wir Cheerio.
We treat people here with complete respect. This is Germany.